Deutschlandfunk Nova. 100.
Nilo, sag mal, bist du Krimileserin?
Als Teenie war ich das. Also Henning Mankell natürlich, ich komme aus Schweden.
Dann muss das sein.
Unumgänglich, ne? War der Mann, jetzt nicht mehr. Keine Krimis mehr.
Ich habe früher, und das hat auch so in Teenagerzeiten angefangen, Krimis wirklich gefressen. Jede Woche einen. Ich
habe
zwei so Regale noch mit Krimis. Hat dann aber irgendwann, ist es immer weniger geworden. Hat aufgehört irgendwie. Aber jetzt gerade sind ja Kriminalgeschichten, aber vor allen Dingen die wahren Krimi-Geschichten.
True Crime.
Genau, ja. Total populär. Gibt es bei Netflix ganz viele Serien, aber vor allen Dingen auch Podcasts. Boom, wie Sau.
Genau. Also bin ich auch jetzt kein Riesenfan, aber ich finde die Podcast-Szene total dankbar, weil ich die Fokussierung auf die Realität mag. Also ich habe manchmal so ein bisschen Problem mit Krimis und Fiktion und so gehabt. Und Riesenhit vor ein paar Jahren war ja die amerikanische Produktion Serial. Also kann ich immer hören, immer noch genial. Ja.
Großartig. Ich meine, ist ja klar, ne? Also wir lieben sowas, weil das uns ein Ventil bietet. Also ne, wir können uns mit wirklich großen Ängsten konfrontieren, während wir gemütlich auf dem Sofa sitzen.
Auf Abstand.
Tasse Tee oder sowas, können wir uns dieses Grauen an uns ranlassen, ohne dass wir wirklich in Gefahr sind.
Genau, und vor allem können wir uns immer wieder die Frage stellen, warum? Was macht einen Menschen zum Mörder, zum Verbrecher? Was bringt uns dazu zu töten? Und dann, finde ich, wird uns klar, dass die Gründe ja oft echt trivial sind oder sein können.
Verbrechen sind mein Job, heißt Ausgabe 204 der 100. Ich bin Paulus Müller, bei mir im Studio ist Niloufer Elhami. True Crime, auch heute bei uns.
Auch bei uns, ist nicht das erste Mal. Wir haben schon in der Vergangenheit ein paar Verbrechensgeschichten gehabt.
Und auch unsere erste Geschichte heute haben wir schon mal erzählt hier in der 100. Im Jahr 2016 war das. Und diese Geschichte zeigt, die Realität ist halt anders als Krimis. Denn in der Realität müssen Ermittlerinnen und Ermittler ständig damit leben, dass sie Verbrechen eben nicht aufklären können, dass am Ende nicht klar ist, wer Täterin oder Täter war. Beim Uniphantom ist das so. Ein Serienvergewaltiger, nach dem im Raum Bochum seit mehr als 20 Jahren vergeblich gefahndet wird. Seit 2016 hat sich auch daran nichts mehr geändert. Das Uniphantom ist noch immer nicht geschnappt, der Fall noch immer nicht aufgeklärt. 100-Reporter Nail Al-Saidi kommt aus einer kleinen Stadt am Rande der Mitte des Ruhrgebiets. Da ging die Vergewaltigungsserie los. Nail hat 2016 mit ehemaligen und aktuellen Ermittlern gesprochen.
Die heiße Spur kommt 2013 nach einem Zeitungsbericht. Wie so viele andere auch. Aber diese ist besonders. Die Bochumer Lokalzeitung hat mal wieder etwas über das Uniphantom geschrieben, das bald die ersten Straftaten verjähren. Kurz darauf kam der Tipp. Mit 10 Jahren Verspätung, aber so verheißungsvoll wie schon lange nicht mehr.
Das passte. Alles passte. Die Lebensumstände, die da geschildert wurden, da passte das super.
Kommissar Frank Plefka ist voller Erwartung. Er selbst nennt sich den letzten Überlebenden der Ermittlungskommission, die das Uniphantom jagt. Das wäre schon ein Ding, wenn er alleine den Fall endlich knacken könnte.
So ein Täter, der über 20 Frauen vergewaltigt oder versucht zu vergewaltigen, in einigen Fällen waren es ja Versuche, das ist eine herausragende Sache natürlich. Hat man nicht so häufig. Zum Glück.
Schon seit 1994 wird im Ruhrgebiet nach einem Serienvergewaltiger gesucht. Später unter dem Namen das Uniphantom. In manchen Phasen fieberhaft, mit 30 Ermittlern gleichzeitig und ungeheurem Aufwand. Waldstücke werden verdrahtet, Hubschrauber überfliegen die Ruhr-Uni Bochum und im Wald nisten sich Polizisten ein. Ein Großeinsatz, um endlich das Uniphantom zu schnappen, aber jahrelang ohne Erfolg. 2013, vor 3 Jahren, bekommt Frank Plefka dann den heißen Tipp. Es könnte der entscheidende letzte Hinweis sein. Der mutmaßliche Täter, ein bereits verstorbener Mann.
Die letzten Hinweise auf die Taten hatten wir aus 2002, 2003 in dem Bereich. Und die Person sollte 2003 verstorben sein. Das passte natürlich auch. Wenn einer tot ist, dann macht er auch nichts mehr. Und ja, jetzt begann natürlich die Idee, möglicherweise da eine Exhumierung anzustreben.
19 Jahre lang läuft damals schon die Suche nach dem Uniphantom. 19 Jahre, in denen die Opfer mit Traumatisierungen zu kämpfen haben und etliche Ermittler am gespenstigen Vergewaltiger verzweifelt sind. Ob das Rätselraten um das Phantom jetzt endlich ein Ende findet? Dann wenn ein Selbstmörder aus dem Grab geholt wird? Angefangen hat die Vergewaltigungsserie in Sprockhövel, in meiner Heimatstadt. Ein kleines Kaff am Rande des Ruhrgebiets. Früher kam es mal in der Tagesschau vor, weil hier das IG Metall Bildungszentrum gebaut wurde. Eine ziemlich große gewerkschaftliche Bildungsstätte, sogar die größte der Welt, sagt Wikipedia. Aber noch viel größer sind in Sprockhövel die Äcker und Wälder. Und mein Heimatdorf ist auch bekannt für diese gruselige und brutale Geschichte, über die 2003 auch das Fernsehen berichtet, in Aktenzeichen XY.
Die 12-jährige Schülerin war damals alleine unterwegs, als sie auf den Täter traf. Der Mann bedrohte sie mit einem Messer und forderte sie auf, mit ins Buschwerk zu kommen. Ein derartig brutales Vorgehen war nicht nur für das Mädchen, sondern auch für die Stadt Sprockhövel ein großer Schock.
Das ist Ralf Brüggemann, der Kommissar, der damals die Ermittlungen geführt hat. Der Vorgänger vom aktuellen Ermittler Plewka. Mittlerweile hat Brüggemann das Kommissariat in Bochum verlassen und fährt Streife in einer Nachbarstadt.
Emotional bewegt mich das natürlich immer wieder, weil ich unendlich viele Stunden meiner Arbeitszeit mit diesen Örtlichkeiten hier verbunden habe.
Keiner kennt den Fall des Bochumer Serienvergewaltigers so gut wie Kommissar Brüggemann. 13 Jahre hat er sich an dem Phantom abgearbeitet. Der Fall seines Lebens, ein tragischer, denn gelöst hat er ihn nicht. Wir verabreden uns auf dem Campus in Bochum. Die Unigebäude hier haben den Charme von Parkhäusern. Hässlich und nachts besonders unheimlich. Ralf Brüggemann ist in Zivil gekommen. Aber auch in seiner dunkelgrünen Multifunktionsjacke wirkt der 54-Jährige wie ein Polizist. Groß, kurze Haare, durchtrainiert und ein stolzer Gang, mit dem er sich auf der Straße Respekt verschafft. Wir machen uns auf den Weg zu den alten Tatorten.
Ich habe zahlreiche Nächte mir um die Ohren geschlagen, tagsüber immer wieder hier in diesem Bereich verweilt.
Es ist ein sonniger Mittwochmorgen im Mai. Die Studenten kommen gerade mit der U-Bahn an und strömen in die Hörsäle.
Hast du schon mal was vom Uni-Phantom gehört?
Nee, habe ich nicht gehört.
Ich glaube, das war ein Mann. Das ist aber schon 10 Jahre her oder so, glaube ich.
Wenn ich da unten auf die Toilette gehe, keiner ist da, im Audi Max, dann denke ich immer, na? Also aus dem Kopf ist es nicht.
Clara hat gerade tatsächlich einen Witz über den Vergewaltigerwald da hinten gemacht.
Also ich habe nur gesagt, dass er ja immer Vergewaltigerwald hieß oder dass da ja auch manchmal komische Leute rumrennen.
Und genau da laufen wir jetzt hin. Der ehemalige Uni-Phantomjäger Brüggemann und ich.
Dieses Lehrholzwäldchen hat vielen Frauen für ihr weiteres Leben große Probleme bereitet. Nämlich, weil hier der unmittelbare Tatortbereich tatsächlich beginnt. Wir sind jetzt hier ungefähr 300 Meter von den nächsten Wohnheimen weg.
Wir sind gerade mal 3 Minuten von der U-Bahn-Station hergelaufen und schon stehen wir mitten in einem Waldstück.
Ja, die Universität ist damals ja quasi auf die grüne Wiese gesetzt worden und die Bebauung ist dann ringsherum entstanden, sodass wir hier viele Grünflächen haben und auch bewaldete Gegenden haben, wo es den Täter halt möglich war, sich da ungehindert zu bewegen.
An einer Senke stoppt Polizist Brüggemann. Er zeigt auf eine Böschung. Hier hat das Phantom eine der Studentinnen vergewaltigt, sagt er. Immer nach dem gleichen Muster. Es hört sich an wie aus dem Bilderbuch für Albträume.
Der ist ja immer von hinten an die Frauen herangetreten, hat diese Frauen dann dementsprechend mit einem Messer bedroht. Er hat immer diese Schrecksekunde ausgenutzt. Also er ist nicht den Frauen entgegengekommen oder war erst noch, hat Gespräche vorher mit denen geführt oder ähnliches, sondern er hat überfallartig agiert. Er war plötzlich da.
1994 schlägt der Vergewaltiger zum ersten Mal zu. Anfangs treibt er sich in meiner Heimatstadt Sprockhövel um. 3 Vergewaltigungen, immer im gleichen Stadtteil, an Feldwegen. Die Polizeiarbeit mit dem Computer ist damals noch in der Steinzeit. Ralf Brüggemann erzählt mir von Lochkarten und nix da von automatischem Datenabgleich per Mausklick. Immerhin hat die Polizei damals nach der ersten Tat DNA sichergestellt, auch wenn sie es mit dem damaligen Stand der Technik kaum analysieren kann.
Es war aber, und das war wesentlich von den Kollegen damals, dieses Ejakulat vom Baum abgerieben worden und für mögliche Beweiszwecke einfach eingefroren.
3 Jahre später wird das Sperma aus der Kühlung geholt. Es gibt neue Vergewaltigungen. Jetzt in der Nachbarstadt Bochum. Aus den anliegenden Städten werden Akten und Beweismittel angefordert. Und auch das Sperma vom Sprockhöfler Täter. Jetzt ist klar, im Ruhrgebiet geht ein Serienvergewaltiger um. Mit Schwerpunkt an der Bochumer Universität. Und bald schon hat die Boulevardpresse einen Namen für den Täter. Das Uni-Phantom.
Im Sommer 97 da so markant geworden, dass wir wussten, da tut sich irgendwas. Sowas Vergleichbares hatten wir zu der Zeit, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen nicht.
Also total einzigartig. So.
Ja, herausragend, bedeutend schrecklich. Ne?
In Bochum gründet sich die EK Messer, eine Ermittlungskommission, benannt nach der Tatwaffe. Ralf Brüggemann ist derjenige, der die Tatserie erkannt hat. Er wird die treibende Kraft bei den Ermittlungen. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Nichts. Das Uni-Phantom verschwindet 1997 einfach von der Bildfläche. Das Einzige, was bleibt, sind Phantombilder. Sogar gleich 7 verschiedene. 20 bis 40 Jahre soll der Mann damals alt gewesen sein und Ruhrpott-Dialekt sprechen. Auf einem Bild sieht das Phantom aus wie der junge Proll von nebenan. Auf einem anderen wie der Schauspieler Gerd Fröbe, der im Klassiker Es geschah am helllichten Tag einen Kindervergewaltiger spielt. Die einzige Gemeinsamkeit bei den Phantombildern? Ein fusseliger Schnurrbart. Im Sommer 2000 wird das Uni-Phantom wieder aktiv. Der Mann vergewaltigt eine 21-jährige Studentin. Auf ihrem Heimweg von einer Party wird sie in ein Gebüsch gezogen.
Dies ist die 15. Tat, die man ihm zuordnen kann, aber noch lange nicht die letzte. Es kommt zu 5 weiteren Übergriffen auf Studentinnen der Bochumer Uni bis zum Dezember 2002.
Was? Ich werd verrückt. Geht's wieder los?
An der Bochumer Uni geht die Angst um. Die Verkehrsbetriebe richten einen Shuttle-Service ein. Von der Haltestelle zu den Wohnheimen. Und auch für die Polizei beginnt ein ungeahnter Großeinsatz an der Uni.
Es ist alles gemacht worden. Also es sind die kompletten polizeilichen operativen Maßnahmen ausgeschöpft worden, die man sich vorstellen kann. Es ist nichts unversucht geblieben.
Was genau, will Polizist Brüggemann nicht verraten. Nur so viel. Irgendwas mit Wärmebildkameras im Wald, Bewegungsmeldern. Und Polizisten haben sich natürlich auch noch auf die Lauer gelegt.
Ich möchte jetzt nicht aus dem Nähkästchen der polizeilichen Arbeit plaudern, aber ich sag mal, derjenige, der sich im Wald eingräbt und da wirklich mehrere Stunden verharrt, bis er aufgrund der Kälte dann nicht mehr aushalten kann, das kommt der Sache vielleicht ein bisschen näher.
Eingebuddelt wie Soldaten im Dschungelkampf. Zeitweise durchforsten 130 Polizisten in einer Nacht den Unicampus und die Wälder drumherum. Und Ralf Brüggemann läuft mit in vorderster Front.
Wenn Sie jetzt jemanden feststellen, müssen Sie auch diesen hier erstmal kriegen. Sehen Sie hier in 50, 100 Meter Entfernung eine Person, die sich dann Ihnen versucht zu entziehen und nur links oder rechts in so eine Lichtung reinläuft und dann weg ist? Den müssen Sie erstmal kriegen und anhalten.
Und sind Sie auch, doch mal jemandem hinterhergerannt?
Ja, sicherlich. Wir haben auch Erlebnisse gehabt, dass Leute sich natürlich verfolgt gefühlt haben. Und dachten, sie würden Opfer eines Überfalles werden, dass plötzlich da Polizisten vor dem standen. Also das sind ja Zivilkräfte gewesen.
Rund um die Bochumer Uni herrscht zeitweise totale Überwachung. Doch die Polizei bekommt das Phantom einfach nicht zu fassen. Stattdessen trifft sie in den Wäldchen auf Freaks im Latexanzug, Spanner und Trittbrettfahrer.
Im Rahmen der Observationsmaßnahmen gleich zu Beginn der Ermittlung ist ja jemand hier festgenommen worden, der Fesselungswerkzeuge dabei hatte, Maskierung dabei hatte, entsprechende Einweghandschuhe dabei hatte. Da hegt man natürlich sofort die Hoffnung und sagt, hoppla, das kann er ja eigentlich nur gewesen sein.
Doch schon am nächsten Morgen ist klar, der Festgenommene ist doch nicht das Uni-Phantom. Aussehen und krimineller Werdegang passen einfach nicht zum Täterprofil. Und die DNA erst recht nicht. Die Ermittler weiten die Fahndung immer weiter aus, auch im Internet. Die Polizei bastelt eine Seite, auf der man regelmäßig Neuigkeiten zum Fall veröffentlicht. Gleichzeitig ist das auch eine Falle. Man hofft, dass das Phantom auch mal vorbeisurft und dass man es über das Modem zu fassen bekommt.
Man verläuft sich dann natürlich auch in viele Spuren, weil das wird nicht mehr überschaubarer, sondern unüberschaubarer. Also wir haben auch in den eigenen Reihen uns gedanklich damit auseinandergesetzt. Gibt es da irgendwo jemanden?
Krass, Sie haben Kollegen verdächtigt.
Ja, wir haben ja nach Fehlern gesucht. Ne? Also das gehört eben auch dazu, dass man eben nicht nur das Positive versucht darzustellen, sondern eben auch guckt, woran hat es gelegen. Also so schizophrene Sachverhalte schon fast sich ausdenkt.
Im Herbst 2002 soll ein Massenspeicheltest für Klarheit sorgen. Fakten statt noch mehr Spekulationen.
Für uns war ja der sichere Ausschluss eben immer diese DNA-Untersuchung, weil das der absolute Weg war. Da gab es kein Grau mehr, da gab es nur noch Schwarz oder Weiß. Und das war eben eine neue Geschichte damals.
Über 10.000 Männer sollen eine DNA-Probe abgeben. Auch ich bin dabei, weil ich ins Raster falle. Der Täter soll wahrscheinlich mal in meiner Heimatstadt Sprockhövel gelebt haben, weil er sich anscheinend so gut dort auskennt. Für das Täterprofil bekam die Polizei sogar Unterstützung von einem Experten aus England, von Scotland Yard. Alle denken, jetzt muss das Uniphantom doch endlich auffliegen. Aber es bleibt wie verhext. Keine DNA-Probe passt zum Serientäter.
Und dann die Enttäuschung.
Ja, aber das gehört in dem Geschäft eben dazu. Und das ist, ich sag mal, diese Siegen und Verlieren. Also sauber zu bleiben in den Ermittlungen und nichts, ich sag mal, zu konstruieren, um da irgendwelchen Leuten Nachteile. Es steckt ja auch da ein Leben hinter. Also von daher, natürlich will man den Täter ermitteln, aber deswegen fängt man nicht an zu konstruieren. Nein.
Eigentlich hatte ich Kommissar Brüggemann gar nicht danach gefragt, nach seiner Verzweiflung. Und ob er denn nicht auch mal Lust gehabt hätte, irgendeinem anderen Verbrecher die Tat in die Schuhe zu schieben. Einfach nur, damit dieser Fall seines Lebens endlich vom Schreibtisch verschwindet und aus seinem Kopf. Aber ein Trost bleibt Ralf Brüggemann und seinen Kollegen. Seit der Dauerüberwachung am Campus hat das Uniphantom nie wieder zugeschlagen. In den Jahren danach arbeitet man die letzten Hinweise ab. Die Ermittlungskommission Messer löst sich auf, bis nur noch Ralf Brüggemann übrig bleibt.
Es gibt eben auch noch was anderes im Leben als eben diesen einen Sachverhalt. Und da muss man auch Verständnis für haben, dass dann eben wieder Personal, Kollegen abgezogen werden.
Seit 2002 ist der unheimliche Vergewaltiger verschwunden. Was mag wohl dahinter stecken? Ist er weggezogen und lebt jetzt woanders? Im Ausland vielleicht? Oder lebt er überhaupt noch? Hat er sich vielleicht sogar selbst umgebracht? Die Fragen bleiben, aber Kommissar Brüggemann geht. 2011 verlässt er das Sittendezernat und den Fall seines Lebens, den großen Ungelösten. Seit ein paar Jahren fährt er wieder Streife in der Nachbarstadt Herne als Schutzpolizist. Und er genießt es. Irgendwann hatte er genug von den Fällen, in denen es um Rotlicht geht, um Kinderpornografie und Vergewaltigung.
Sie sitzen mit dem Opfer gegenüber, das Opfer fängt an zu weinen, das Opfer fängt an zu frösteln, sie erleben das alles mit. Das sind so Sachen, die können sie nicht mal eben so ohne weiteres abschütteln. Also von daher ist da ein anderer Arbeitsansatz, ein Arbeitsaufwand dran, als wenn sie da mal eben kurz einen Ladendiebstahl aufnehmen.
Ganz losgelassen hat ihn der Fall seines Lebens nicht. Dazu ist er noch viel zu engagiert bei der Sache.
Ja, das ist also der Fall meines Lebens, der sicherlich ein anderes Ende hätte haben können sollen. Diese Geschichte hat mich ja über Jahre begleitet und deswegen sitzen wir heute ja auch wieder hier zusammen. Also von daher ist das nicht so, dass man das mal eben kurz abhaken kann, sondern die Geschichte hat noch kein Ende gefunden.
Als Nachfolger übernimmt Kommissar Frank Plewka den Fall. Also das, was davon noch übrig ist. Ab und zu muss er einen Hinweis aus der Bevölkerung checken.
Wobei man dann natürlich einteilen kann für die Tonne, so möglicherweise nicht ganz für die Tonne. Und dann kommen ein, zwei, wo man sich überlegt, da könnte was dran sein.
Und 2013 kommt so ein Hinweis rein. Einer, mit dem das Rätselraten ums Uniphantom endgültig vorbei sein könnte. Der mutmaßliche Täter, ein verhaltensauffälliger Mann mit Psychiatrieaufenthalten, der sich 2002 das Leben nahm. Kurz nach der letzten Tat des Phantoms.
Ja, wir haben Akten gewälzt und gefunden, dass es einen Hinweis auf seinen Bruder schon mal gegeben hatte, der dem Täter auf den Phantombildern ähnlich sehen sollte, was auch auf die Person zutreffen sollte.
Frank Plewka und seine Kollegen überlegen zunächst, den Toten für eine Untersuchung aus dem Grab zu holen. Aber dann entscheiden sie sich, den Bruder um eine DNA-Probe zu bitten.
Wir haben die geschlüsselt, verglichen und hatten wieder keinen Täter.
Schon wieder eine Niete.
Es war wieder ein Ermittlungsansatz, der ins Leere gegangen ist. Aber ich würde nicht sagen Niete. Ich habe immer noch die Hoffnung, je mehr wir überprüfen, umso näher kommen wir dem Täter. Und vielleicht, wenn die letzte Tat verjährt ist, sagt er, ich war's. Nein, das wäre ein schöner Traum. Aber ich möchte ihn gerne vorher kriegen.
Der Polizei bleiben noch 6 Jahre Zeit für Ermittlungen. 2022 wird dann die letzte Tat verjähren. Ob sich bis dahin noch jemand an das Uniphantom erinnern kann? Außer den Opfern und der Polizei? An der Bochumer Uni kennt man die alten Geschichten zwar noch, aber einige glauben bereits, dass das alles doch nur eine Urban Legend ist.
Ich habe hier Freunde, die hatten mir auch mal erzählt. Es gibt ja so Gerüchte und alles.
Legende, nennen wir es Legende, das passt wahrscheinlich besser.
Beeinflusst euch das irgendwie noch, so dieses Wissen, dass da mal einer hier rumgelaufen ist?
Also schon gruselig, finde ich.
Ich denke, wenn man aufpassen sollte, besonders als Frau, dann sollte man stets aufpassen und nicht, weil es mal ein Uniphantom gab, weil sowas kann immer passieren. Es muss nicht jemand sein, der das ständig macht, aber es kann auch jetzt, heute passieren, es kann auch morgen passieren, es kann aber auch vor 20 Jahren passiert sein. Also das interessiert mich nicht so.
2016 hat Nail al-Saidi von den Ermittlungen zum Uniphantom erzählt. Wir haben nochmal bei den Ermittlungsbehörden angerufen, um zu erfahren, wie sieht es eigentlich heute aus. Und die haben uns gesagt, dass die Akte Uniphantom aktuell bei der Staatsanwaltschaft liegt und gerade von der Polizei nicht mehr bearbeitet wird, weil alle Spuren und alle Hinweise ausgewertet sind. Aber sobald sich da was Neues ergibt, also es könnte ja neue Hinweise geben oder irgendwelche neuen Ermittlungsmöglichkeiten, neue Techniken, dann wird wieder weiter ermittelt. Wir haben gerade von einem Täter gehört, der nicht gefasst wurde. Ich habe aber auch für diese 100 mit einer Frau gesprochen, die sich seit mehr als 20 Jahren mit Taten beschäftigt, bei denen die Täter ermittelt sind und vor Gericht stehen. Heike Borufka ist seit mehr als 20 Jahren Gerichtsreporterin aus Leidenschaft. Und sie macht einen Podcast dazu, in dem sie zusammen mit Basti Reeth Verbrechen beleuchtet. Das ist ein True-Crime-Podcast, aber er ist anders als die meisten Podcasts zum Thema. Denn da beleuchten die beiden Fälle aus der Gerichtsperspektive. 20 Jahre Strafgerichtsprozesse, nah dran sein an Mördern, an Vergewaltigern, an Kindesentführern. Was macht das mit einem? Und wieso macht man so einen Job? Ich habe Heike gefragt, ob es bei ihr am Anfang die Faszination am Verbrechen war, die sie zu ihrem Job geführt hat.
Nein, es hat nämlich mit einem Betrug angefangen, nämlich mit Dr. Jürgen Schneider, einst wirklich großer, großer Betrüger, der die Banken geleimt hat, damals noch in der D-Mark-Zeit um 5,5 Milliarden Mark. Wow. Der Luftschlösser gebaut hat, jedenfalls für die Banken. Tatsächlich hat er es nicht getan. Tatsächlich hat er schöne Bauten hingestellt, vor allen Dingen in Frankfurt und Leipzig, aber auch in Berlin. Ja, und dieser Mensch war getürmt nach Miami, nachdem er drohte aufzufliegen. Der hat nämlich tatsächlich die Banker, wie wir später im Prozess gehört haben, schwindlig geredet. Und dann wurde er nach einem Jahr geschnappt, nämlich in Miami. Und eigentlich begann es, glaube ich, mit diesem Bild, das ich damals gesehen habe, nämlich dieser einst so edle Herr, um den sich da alle versammelt haben in Frankfurt, der Toupet trug und
dieser
immer,
Blender wirklich, sozusagen.
Hallo, aber sowas von im feinen Zwirn. So, und der taucht nun in Miami wieder auf. Ohne Toupet, mit dickem Bauch, in einer sehr bunten, möchte ich mal sagen, Badehose. Und ich glaube, mit diesem Bild ging es los. Und das wollte ich genauer wissen. Und so bin ich Gerichtsreporterin letztlich geworden.
Also das heißt,
ich war neugierig.
Du wolltest diesen Typen sozusagen kennenlernen?
Ja, ich wollte wissen, wie ist einer, der den Banken so viel Geld aus, nicht der Tasche, aber von, ich weiß nicht, wo die das haben, also jedenfalls abschwätzt. Das wollte ich wissen. Und damals hat mir jemand gesagt, du wirst sehr enttäuscht sein. Das ist nicht so im Gericht wie im Fernsehen, wie du das kennst. Und das Gegenteil war der Fall.
Was war denn spannend für dich daran?
Ja, also faszinierend war natürlich der Schneider. Also der Typ war spannend und der hatte sozusagen als Gegenspieler den vorsitzenden Richter, einen ebenso wortgewaltigen Mann. Und dem ist es ja in der Tat gelungen, diesem wirklich Großbetrüger, der ja eigentlich nichts sagen wollte oder vielmehr der Welt erklären wollte, die Banken sind dran schuld, dass er sie hat betrügen müssen und jetzt in dieser schlechten Lage ist, sprich im Gefängnis damals saß. Und dieser vorsitzende Richter, der ihm gleich am ersten Verhaltungstag gesagt hat, so, mein Freund, Butter bei die Fisch und ich will jetzt mal hier was hören. Und die haben sich gut ergänzt. Das war wirklich spannend. Es war so spannend, dass ich an jedem Prozesstag im Gerichtssaal saß.
Hast du den Mann denn dann, das war ja dein eigentliches Ziel, wirklich kennenlernen können und rauskriegen können, was ihn getrieben hat?
Naja, soweit man einen Betrüger kennenlernen kann, die sind ja schlau. Der war besonders schlau, vielleicht bauernschlau, ich weiß es nicht, aber der hat es ja wirklich weit gebracht mit seinen Betrügereien. Also es war schon sehr offenkundig, dass es hier um Schein ging und dass es hier auch, ja, ich will sagen, um alte Rechnungen ging, dass es hier um eine Vater-Sohn-Beziehung ging. Der Sohn, der dem Vater, der von ihm nichts hielt, beweisen wollte, dass er es zu was bringen kann. Und das hat er ja letztlich getan. Das fand ich interessant, weshalb ich die Prozesstage immer am spannendsten fand, wo die Leute saßen, die ihn kannten. Man muss sich vorstellen, der hat in so einem Riesenschloss seinen Firmensitz gehabt, wirklich pompös mit goldenen Zaunspitzen und so einem Kram. Und eine Mitarbeiterin, die habe ich mir bis heute gemerkt, das ist ja jetzt schon ziemlich lange her, die hat eben beschrieben, wenn man ihm widersprochen hat oder ihm nicht mehr gefallen hat, dann ist man ins höchste Turmzimmer gekommen, wo er niemand mehr wahrgenommen hat und wo man auch nichts mehr mitbekommen hat. So Sachen fand ich von Anfang an spannend.
Aber dann war irgendwann dieser Fall zu Ende. Und was hat dich dann dazu bewogen, weiter bei Gericht zu bleiben als Gerichtsreporterin?
Weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass ich obwohl ich nicht Jura studiert habe, verstehe, was da passiert. Und weil ich Glück hatte und als damals ja noch junge Frau an deutlich ältere Männer geriet, die mir, wie Männer das gerne tun, jüngeren Frauen erklären die ja gerne mal die Welt. Ja. In dem Fall war es gar nicht so schlecht. Vielleicht sage ich mal dazu, ich bin klein und ich habe große dunkle Augen, klassisches Kindchenschema. Funktioniert immer noch übrigens. Und jedenfalls bin ich da aber einmal an diesen vorsitzenden Richter geraten, den Schneider-Richter, und an den damaligen Pressesprecher der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Und die haben mir ein Gefühl gegeben, was Recht bedeutet. Später hat dann mal ein Richter zu mir gesagt, ihr erzählt immer nur Kriminalgeschichten, aber fragt euch doch mal, wo ist das Recht? Und das habe ich mir gemerkt. Und das versuche ich von diesem Tag an zu machen. Also ich versuche, diese Geschichten dazu zu nutzen, den Leuten klarzumachen, wie funktioniert das Recht? Und warum ist es so wichtig, dass es so funktioniert, wie es funktioniert?
Ich war selber einmal bei Gericht und habe mir eine Verhandlung angeguckt und das ist gähnend langweilig. Man versteht auch am Anfang ja wirklich null, was da eigentlich passiert. Das heißt ja für dich, du musstest dich richtig, richtig reinackern, um da mithalten zu können,
ja,
oder?
Ja, ich habe mich da reingearbeitet. Aber ich hatte auch wirklich immer Menschen, die es mir erklärt haben. Und jetzt muss man mal eins sagen. Ich mache ja in der Hauptsache, berichte ich ja, wie wir alle Journalisten, über Strafrecht. Also richtig schwierig wird es ja im Zivilrecht. Oder vor allen Dingen im Zivilrecht. Da
also wenn es
schwierig, da
um
hilft
so Versicherungsfälle geht und so ein Kram, ja, ne?
Ja, ja. Dann wird es richtig kompliziert und dann da bin ich auch raus. Also da brauche ich jemanden sozusagen an meiner Seite. Das gibt es ja auch meistens in Form von Pressesprechern, die mir das erklären. Aber das Strafrecht interessiert uns doch am allermeisten. Es geht mir auch so. Und ja, da habe ich mich reingearbeitet und da ist es keineswegs so, dass ich immer alles weiß. Aber zum Beispiel stelle ich fest, dass Menschen, die Jura studiert haben und sich nicht weiter mit Strafrecht beschäftigt haben, denen kann ich was vormachen.
Hm. Was ich mich aber auch frage ist, wenn du dir jetzt solche Strafgerichtsprozesse anschaust, wenn du darüber berichtest, dann hast du ja wirklich die heftigsten Sachen vor dir. Da geht es um Sexualstraftaten, vielleicht auch Missbrauch. Wie packt man das weg, wenn man sich das so dicht ja auch und so intensiv über mehrere Verhandlungstage reinpfeifen muss?
Was ich versuche, ist Distanz herzustellen und zwar sofort. Das habe ich mir übrigens von den älteren Herren abgeschaut. Sofort, als ich da angefangen habe, die haben eine extrem derbe Art, über diese Fälle zu sprechen. Wirklich derb, sehr, sehr derb.
Die so, dass man erstmal irritiert ist, oder was?
Die darf man hier nicht sagen.
Okay. Mhm.
Das hilft sehr, das tue ich auch.
Warum hilft das denn?
Das stellt eine Distanz her. Das macht die Sache nicht kleiner, aber das verändert den Blickwinkel. Und ich muss Distanz wahren. Ist doch mit den Ärzten auch so. Die haben doch trotzdem Mitgefühl, aber die können nicht mit jedem mitleiden. Und das ist bei mir auch so. Das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht immer. Das ist nicht so, dass mir das pausenlos gelingen würde. Aber das geht eigentlich ziemlich gut. Ich träume nicht davon.
Aber reicht das oder gibt es noch irgendwie was dir im Leben hilft, das alles zu verarbeiten?
Hobbys natürlich, wie jedem Menschen. Und das eine ist, ich koche sehr leidenschaftlich. Das ist das eine. Das andere ist, ich gehe laufen. Und ich bin nämlich leidenschaftlicher Eintracht Frankfurt-Fan und bin bei jedem Heimspiel im Stadion. Und
weil du dir
das
dann alles rausschreien kannst oder warum?
Ja, das Singen, diese Gemeinschaftlichkeit ist mir wichtig. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht. So wie ich auch über die Angeklagten nachdenke, habe ich mich gefragt, warum ist das so wichtig für mich? Und dann habe ich so eine intellektuelle Antwort gefunden, nämlich im Stadion synchronisierst du dich binnen Sekunden mit so einer riesigen Masse und dann bist du eins. Und ich sage dazu, das ist so herrlich unverbindlich. Und dann gehe ich wieder. Und dazwischen werde ich alles los. Wut, Enttäuschung, Freude, alles ist dabei. Ich glaube, das hilft mir super.
Du möchtest erzählen, warum das Justizsystem so, wie es ist, richtig und wichtig ist. Hast du mal einen Fall, den du miterlebt hast, an dem du das festmachen kannst?
Der krasseste Fall ist jedenfalls im Rhein-Main-Gebiet und in Hessen, aber der hat auch tatsächlich bundesweit für viel, viel Aufsehen gesorgt und für heftige Diskussionen, ist der Mordfall Jakob von Metzler. Jakob von Metzler, ein 11 Jahre alter Junge, Sohn einer wirklich sehr einflussreichen Patrizierfamilie, einer Bankiersfamilie aus Frankfurt, der entführt worden ist seinerzeit von einem Jurastudenten, der ihn sofort umgebracht hat und mit der Leiche im Kofferraum zur Villa der Eltern dieses Jungen fuhr, um dort das Erpresserschreiben abzulegen. Und
das ist der Fall Gäfgen, ne?
So ist es. Der Millionen an Lösegeld kassiert hat. Also dieser Fall ist so schrecklich und so fürchterlich. Und da hat es eben auch noch sozusagen einen Fall gegeben, der dann da reinspielte, nämlich in Form des Frankfurter Polizeivizepräsidenten Daschner.
Da gab es das Verhör, ne? Das war die,
so
das war die Kiste, wo Folterandrohungen waren und das hat dann wieder Gerichte beschäftigt.
Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, die Leiche des Kindes war noch nicht gefunden und nun wollten sie den Leichenfundort rauskriegen. Und der Polizeivizepräsident hat Gäfgen von einem Beamten, den er da hingeschickt hat, gegen jeglichen Rat in der Behörde, auch des Polizeipsychologen, aller vernehmenden Beamten, hat er ihm mit Folter drohen lassen.
Also nach dem Motto, wir tun dir weh, wenn du uns nicht sagst, wo das Kind ist.
Ja. Und das ist ein Fall, finde ich, an dem ist es kaum erträglich, aber richtig zu sagen, das darf es nicht geben. Wenn wir jetzt mal weggehen von dem Mord, man muss sich doch nur mal vorstellen, ich gerate in Verdacht, das kann ganz schnell passieren, ich gerate in Verdacht Und nun will man irgendwas aus mir rauspressen. Unsere Geschichte lehrt uns doch, was passiert. Und wenn wir um uns herum in vielen Staaten gucken, können wir doch sehen, was passiert. Wenn ich Menschen mit Folter drohe, da kriege ich doch keine Geständnisse, auf die ich was bauen kann. Und anders, wenn ich sowas anfange, ja, dann reicht es doch irgendwann, dass mir jemand einfach unwillkommen ist. Und dann tue ich das. Und das dürfen wir nicht zulassen.
Das heißt, da müssen wir sozusagen knallhart sein, damit da sich nicht eine Tür öffnet.
Ich finde ja. Ich war beruhigt, weil es hat ja gegen diesen Daschner, hat es ja einen Prozess gegeben, über den habe ich auch berichtet. Da ist er verurteilt worden, aber es hat eine Geldstrafe auf Bewährung gegeben. Also das nennt sich, glaube ich, Verwarnung mit Strafvorbehalt. Aber letztlich ist ihm geschimpft worden und man hat ihm gesagt, nee, darfst du aber nicht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der sich dann auch nochmal mit diesem Fall beschäftigt hat, das hat mir gut getan, weil natürlich hat mich dieser Fall auch aufgewühlt und da hat es damals Anfeindungen auch gegeben. Man hat mir gewünscht, dass es meinem eigenen Kind mal so geht und dann wollten sie mich mal sehen und so. Und das
weil
ist
du
aber
dich klar
falsch.
Positioniert hattest.
Ich habe mich sehr klar positioniert, von Anfang an, und ich habe es auch durchgehalten. Natürlich, wenn es mein Kind wäre, würde ich mir alles wünschen. Alles. Und das darf ich auch. Aber die Justiz darf es nicht und die Polizei darf es auch nicht. Und das ist der Unterschied. Die haben erstens andere Mittel und zweitens, die müssen die Emotionen draußen halten.
Du als Vorkämpferin für unser Justizsystem, wenn ich das mal so platt sagen darf, gerätst du denn nicht auch manchmal an deine Grenzen? Weil es gibt ja immer wieder Prozesse, wo wir irgendwie, gerade bei Sexualstraftaten, wo wir die Urteile als total ungerecht und zu milde und so weiter empfinden und die dann auch groß durch die Medien gehen. Erlebst du das manchmal, dass du auch selber sagst, boah, da läuft jetzt gerade was richtig schief?
Du hast ja vorhin gesagt, dass du auch mal im Gerichtssaal warst. Vielleicht hast du es auch so wahrgenommen. Mir geht das so, wenn ich die Menschen da sehe, dann ändert sich was. Es geht darum, sie zu verstehen. Hinzugucken und diese ganzen Grautöne, die es zuhauf gibt. Es gibt nämlich ganz selten Schwarz und Weiß. Gefgen war übrigens mal so einer. Der war einfach böse und ist es, glaube ich, immer noch und wird es immer sein. Aber das kommt nicht so häufig vor. Es kommt nicht so häufig vor, finde ich, dass die Menschen einfach nur böse sind. Und es wird ja immer so gelacht, wenn wir dann kommen mit, hat schlechte Kindheit gehabt. Doch, es spielt eine Rolle. Und ja, da muss man kein Mörder für werden. Trotzdem kann es manchmal erklären. Und das verändert was, finde ich. Das ändert nicht, dass jemand bestraft werden muss. Das ändert nicht, dass es gesühnt werden muss. Fürs Opfer ändert es gar nichts. Den verzeihe ich auch alles. Die dürfen alles sagen, sich alles wünschen. Die dürfen denen die Pest an den Hals wünschen und sonst was. Das ist alles erlaubt. Aber ich finde, die Justiz darf es nicht. Und ich als Beobachterin muss mich auch zurücknehmen.
Ist dir noch jemand in Erinnerung, wo du so richtig überrascht warst, dass die Person ganz, ganz anders war, als du dir das vorgestellt hast?
Ja, das war einer meiner ersten Prozesse. Hing aber nicht damit zusammen, dass ich da noch so fasziniert war und jetzt vielleicht abgebrühter bin, sondern das war der Tomi-Erpresser. Der hat den Konzern Nestle erpresst. Und obwohl dieser Mann Lebensmittel wirklich vergiftet hat. Ja.
Also nicht nur gesagt, dass er das macht, sondern er hat das getan, ja?
Ja, er hat das getan. Obwohl er das alles getan hat und zwar übel getan hat, das war Blausäure, was er da reingetan hat, das war richtig krass, hat der plötzlich völlig überraschend am ersten Prozesstag ein Geständnis abgelegt. Und das hat was verändert. Also der hat am Schluss, ich nehme das mal vorne weg, der hat eine ordentliche Strafe gekriegt, nämlich 11 Jahre. Der hat wirklich viel gekriegt, zu Recht. Das war völlig berechtigt. Aber ich glaube, der hätte noch viel mehr bekommen, wenn er nicht gesprochen hätte. Ich habe damals gedacht, ey, das ist so ein Schwerverbrecher, aber irgendwie ist der sympathisch. Der war sympathisch, wie der gesprochen hat, wie er sich entschuldigt hat. Auf mich wirkte das aufrichtig. Ja. Er hat selber gesagt, ich kann eigentlich nicht richtig erklären, warum ich das gemacht habe, weil Geldsorgen hatte ich überhaupt nicht. Es war wie so ein Spiel. Er war auf dem Flohmarkt darüber gestolpert, wie leicht man solche giftigen Mischungen herstellen kann, weil er einfach Chemie interessiert war, hat er so ein Chemiebuch da gefunden und hat es halt mal gemischt. Und dann hat er hat versucht, an Diamanten ranzukommen, nämlich über Brieftauben, weil er selber Brieftauben gezüchtet hatte. Der glaubte, das perfekte Verbrechen begangen zu haben. Es hat
also,
nicht gestimmt.
Moment, er wollte nur damit ich es verstehe, der wollte sozusagen, dass Diamanten ihm per Brieftaube geschickt werden und deswegen ja. Kann ihn keiner finden.
Ja, ja, weil er diese Brieftauben irgendwie so geleitet hat, keine Ahnung mehr. Also,
okay. Ne,
der hat aber nicht funktioniert, weil die Polizei in diese Brieftauben Peilsender reingemacht hat. Das ging zwar beim ersten Mal schief und sie haben ihn nicht gefunden, aber irgendwann haben sie ihn dann eben doch erwischt. Ja. Und dafür, das ist halt so was, was ich immer versuche zu sagen, es ist so wichtig, dass es diese Prozesse gibt, dass man nicht die Akten liest und entscheidet.
Würdest du sagen, Heike, du bist ja jetzt über 20 Jahre dabei, das Justizsystem in dieser Zeit verändert hat?
Ja, das hat sich verändert. Das hat sich jedenfalls an meiner Beobachtung verändert, was das Sexualstrafrecht anbetrifft. Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, lieber Gott, diese Fälle, die sind so schrecklich und die werden da am Amtsgericht angeklagt und dann, da habe ich es auch gedacht und dann gibt es da so eine probliche Bewährungsstrafe für. Aber da habe ich den Eindruck, dass sich auch der Richter- und Richterinnentypus sehr verändert hat. Ich erlebe es in Prozessen, in denen es um solche Taten geht, dass immer sofort den Angeklagten gesagt wird, hier Freund, rede. Wenn du redest, ersparst du dem Opfer diese Retraumatisierung, die es oder in dem Fall meistens sie erfährt, wenn sie wieder aussagen muss, wenn sie das wieder erzählen muss. Das ist mit Schamgefühlen und allem behaftet. Das ist ja doch noch mal was anderes, als wenn mir, was weiß ich, das Auto aufgebrochen worden ist oder so. Das erlebe ich, dass da Druck ausgeübt wird. Zum einen und zum anderen, dass die Strafen deutlich höher ausfallen.
Heike, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ich danke.
Verurteilt, der Gerichtspodcast von Heike Berufka und Basti Red wird von HR Info gemacht. Den Link dahin findet ihr auf deutschlandfunknova.de/100. So, und das war es auch schon für heute. Danke an Nail Al-Saidi für seine Geschichte über das Uniphantom. Danke an Heike Berufka eben für das Gespräch. Danke auch an Norman Wollmacher und Andreas Fulford in der Technik. Vera Pache hat die 100 ins Netz gebracht. Danke an Niloufer Elhami und Julia Rosch, den Redakteurinnen der 100. Und danke euch, wie immer, dass ihr dabei wart. In den nächsten 100 gibt es in 2 Wochen, da hören wir von Menschen, die ihr Leben lang denken, dass sie etwas nicht können. Und dann, ja, dann vielleicht merken, dass was geht. Ihr wisst ja, Anregung, Kritik, Lob, eure Fragen an mail@deutschlandfunknova.de. Habt eine wundervolle Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Nach dem Interview bin ich noch mit Polizist Brüggemann in die Bochumer Innenstadt zurückgefahren. Wir saßen dann zusammen in der U-Bahn und plötzlich hat Polizist Brüggemann hinten im Wagen einen Gauner entdeckt aus der Nachbarstadt Herne. Also da, wo Brüggemann mittlerweile Streife fährt. Und mit diesem Kerl hat er anscheinend täglich zu tun. Also mich hat's beunruhigt im ersten Moment. Intensivtäter in der Bahn, aber okay, ich saß ja neben einem Polizisten. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass Polizist Brüggemann total entspannt war. Der hat so einen kleinen Scherz über seinen Pappenheimer gemacht und da war mir irgendwie klar, das ist ein Gauner aus Fleisch und Blut, da weiß Polizist Brüggemann, mit wem hat er es zu tun, also ganz anders als mit dem Uniphantom, dass er eigentlich fast nur so wie ein Gespenst gewesen ist.
Jetzt habe ich so viel über mich geredet, das mache ich eigentlich überhaupt nicht gerne, die Sätze ständig mit ich zu beginnen. Normalerweise, wenn ich sie mit ich beginne, dann versuche ich immer sehr klar zu machen, dass es auf mich so wirkt. Ich sage nie, es ist so, wie es ist. Jetzt habe ich es leider gemacht, aber vielleicht hängt es auch so ein bisschen mit der Form zusammen. Eigentlich mag ich es nicht so gerne, bei aller Eitelkeit.
Ach so, am Anfang, ne, dieser 100, da haben wir ja davon geredet, dass wir schon ein paar Crime-Stories hier hatten. Ein Gespräch, das ich zu diesem Thema nie vergessen werde, ist das mit Wolfgang Käs. Der ist Chefreporter beim Bonner Generalanzeiger und auf seinem Schreibtisch landet eine amtliche Bekanntmachung. Die sollte eigentlich gar nicht bei ihm landen, sondern in der Anzeigenabteilung.
Und da stand so etwa sinngemäß, dass eine gewisse Gertrud Gabriele Ulmen sich doch bitteschön binnen Frist im Amtsgericht, Zimmer 207, erster Stock, melden solle, weil sie anderenfalls für tot erklärt wird.
Wolfgang Käs liest das und wird sofort stutzig.
Mir war dieser Fall nicht bekannt. Es ist zwar schon 16 Jahre her gewesen, aber ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gedächtnis dafür, wenn die Polizei Vermisste ausschreibt zur Fahndung. Und dann stellte sich heraus, dass unser elektronisches Archiv in der Redaktion diesen Fall auch nicht kannte.
Er kriegt dann raus, Trudel Ulm war von ihrem Mann für vermisst erklärt worden, soll mit einem Lover nach Portugal gegangen sein. Aber Wolfgang Käs recherchiert weiter und stößt auf immer mehr Ungereimtheiten in diesem Fall. Die Polizei lässt ihn abblitzen zuerst, aber er gibt einfach nicht auf und löst einen Mordfall. Seine Geschichte findet ihr in Ausgabe 7 der 100 auf deutschlandfunknova.de oder in eurer Podcast-App.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.